Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Mit Widersprüchen leben lernen, wie Jugendbücher vom Leben erzählen, von Nora Tschepe-Wiesinger, eine Sendung der Evangelischen Kirche.
Kommt man aus dem Labyrinth des Leidens heraus? Für Alaska Young ist das die wichtigste Frage in ihrem Leben. Alaska ist 16 Jahre alt, schön, selbstbewusst, klug und unberechenbar. In ihrem Zimmer stapeln sich die Bücher bis unter die Decke. Bibliothek meines Lebens nennt sie das. Jeden Sommer kauft sie auf Flohmärkten alle Bücher, von denen sie findet, sie sehen interessant aus.
So habe ich immer was zu lesen. Dabei gibt es immer so viel zu tun, Kippen zu rauchen, Sex zu haben, auf Schaukeln zu schaukeln. Zeit zum Lesen habe ich wohl erst, wenn ich alt und langweilig geworden bin.
Alaska polarisiert. Einige ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler finden sie unerträglich, andere bewundern sie. Miles Halter zählt zu Alaskas Bewunderern. Der schüchterne 16-Jährige ist von Florida nach Alabama gezogen, um dort im Internat das richtige Leben und echte Freunde zu finden. Er ist auf der Suche nach dem großen Vielleicht, wie er es selbst nennt, und will weg von seinen Eltern, seinem Kinderzimmer, seiner alten Schule. Miles ist sofort fasziniert von Alaska, ihren Freunden, ihren Büchern. Er wird Teil ihrer Freundesgruppe und verliebt sich in Alaska, die natürlich schon einen Freund hat, älter als sie und bereits auf dem College. Alaska Young und Miles Halter sind die Hauptfiguren in dem Jugendroman »Eine wie Alaska« des US-amerikanischen Schriftstellers John Green. Ums Erwachsenwerden geht es in diesem Roman, um Freundschaft, die erste große Liebe, das erste Mal Sex und um große Lebensfragen. Wozu gibt es Leid auf der Welt? Und wie kann ich weiterleben, nachdem mir selbst Leid und Schmerz widerfahren ist? Wie weitermachen, nachdem ich den Tod eines geliebten Menschen erlebt habe? Auch in dem Roman Auerhaus des deutschen Schriftstellers Boff Bjerg wollen die jugendlichen Hauptfiguren ihre eigenen Schritte in Richtung Erwachsenwerden gehen, selbstbestimmt und unabhängig. Der 18-jährige Frieda zieht mit drei Freunden ins Auerhaus, ein leerstehendes, altes Bauernhaus in der schwäbischen Provinz der 80er Jahre. Als WG verbringen sie im Auerhaus gemeinsam das letzte Schuljahr vor dem Abitur. Es ist das Jahr ihres Lebens. Wenn das Geld knapp wird, klauen sie im Supermarkt Salami und Likör. An Weihnachten fällt Frieda mit der Axt den großen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz. Und an Silvester feiern sie eine Party, zu der die komplette Oberstufe kommt. Der Song Our House von Madness läuft rauf und runter. Die Nachbarn, die kein Wort Englisch können, nennen die WG daraufhin Our House.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our.
Our house, it has a crowd.
Bald müssen Frieda und seine Freunde feststellen, dass zum Erwachsenwerden auch gehört, Verantwortung zu übernehmen und offene Fragen und Verluste auszuhalten. Im Auerhaus feiern Frieda und seine Freunde nicht nur, sie reden auch. Stundenlang, tagelang. Sie reden um Friedas Leben, denn der hat in der Zeit vor dem Auerhaus versucht, sich das Leben zu nehmen und war deshalb in der Psychiatrie.
Wir lebten ein richtiges Leben mit ziemlich viel Reden. Mit Reden zum Frühstück und Reden am Mittag und Reden am Abend. Und das ganze Reden bedeutete, aufpassen auf einen von uns, der mal versucht hatte, sich umzubringen. Ich verstand nicht, warum sich einer umbringen wollte. Auch nach all den Wochen verstand ich es nicht.
Das Jahr vor dem Abitur wird für den Ich-Erzähler Höppner und die anderen im Auerhaus zur Herausforderung. Sie müssen ihren Freund Frieda überzeugen, warum das Leben überhaupt lebenswert ist. Und dass es einen Unterschied macht, ob Frieda lebt oder tot ist. Doch auch die Zeit im Auerhaus, die beste Zeit in Friedas Leben, endet irgendwann.
Wir hatten immer so getan, als ob das Leben im Auerhaus schon unser richtiges Leben wäre, also ewig. Frieda sagte, du hast die Augen zu und treibst auf deiner Luftmatratze. Ein sanfter Wind weht und du denkst, geil, jetzt lebe ich für den Rest meines Lebens hier in dieser Lagune, in der Südsee. Und dann machst du die Augen auf und merkst, es ist bloß ein Nachmittag am Baggersee und zack, ist der auch schon vorbei.
Nach dem Abitur, das der Ich-Erzähler Höppner nicht besteht, gibt es auch das Auerhaus nicht mehr. Höppner zieht nach West-Berlin, um der Musterung durch die Bundeswehr zu entkommen. Frieda beginnt in einer hessischen Kleinstadt eine Lehre als Fahrradmechaniker.
Das Auerhaus war vorbei. Frieda war so allein wie vorher. Aber jetzt kannte er den Unterschied.
Der Theologe Jürgen Moltmann hat ein Buch geschrieben, das mir oft geholfen hat, mit Verlusten und Umbrüchen in meinem eigenen Leben zurechtzukommen. Der Titel lautet »Im Ende der Anfang – eine kleine Hoffnungslehre«. Darin finde ich die folgenden Sätze.
Keiner ist vollkommen. Nur wenigen gelingt ein Leben ohne Brüche. Es gibt kaum frühvollendete oder lebenssatte Menschenleben. Grenzen, Abbrüche, Widersprüche und Widerstände gehören zur Lebensgeschichte der meisten von uns dazu.
Für mich macht Jürgen Moltmann damit deutlich, warum wir Menschen Hoffnung nötig haben. Uns gelingt kein vollkommenes Leben, ohne Brüche, ohne Widersprüche, ohne Verlusterfahrungen, ohne Trauer, ohne den Tod. Und nicht nur mir als einzelner Person geht es so, sondern jeder und jedem. Keiner ist vollkommen. Der Satz klingt banal. Aber er ist doch fundamental. Ich muss mich mit ihm herumschlagen, ihn akzeptieren, mich möglichst mit ihm anfreunden. Die eigenen Unzulänglichkeiten anerkennen und sich selbst verzeihen, genau damit kämpft auch die Hauptfigur Alaska in John Greens Roman. Alaskas Mutter stirbt vor ihren Augen an der Ruptur eines Aneurysmas, als Alaska 8 Jahre alt ist.
Sie lag zuckend auf dem Boden und hielt sich den Kopf. Und ich war total unter Schock. Ich hätte den Krankenwagen rufen sollen, aber stattdessen habe ich auch angefangen zu schreien und zu heulen, bis meine Mom irgendwann mit dem Zucken aufhörte.
Dass Alaska damals nicht den Krankenwagen gerufen hat, kann sie sich auch Jahre später als Jugendliche mit 16 noch nicht verzeihen. Die Abbrüche und Widersprüche der eigenen Lebensgeschichte anzunehmen, ohne darüber bitter zu werden oder zu verzweifeln, bleibt eine lebenslange Aufgabe und Herausforderung. Zu schmerzhaft erscheint die Konfrontation mit dem Erlebten, zu erdrückend der Verlust des geliebten Menschen, die Aufgabe eines Lebenstraumes, das Anerkennen, dass sein Lebensabschnitt für immer vorbei ist. Alaska verzweifelt an der Frage, die sie zeitlebens beschäftigt. Wie kommen wir aus dem Labyrinth des Leidens heraus?
Dein ganzes Leben steckst du in dem Labyrinth fest und denkst daran, wie du ihm eines Tages entfliehst und wie geil dann alles wird. Und die Vorstellung von dieser Zukunft hält dich am Laufen. Aber am Ende tust du es nie. Du hast die Zukunft einfach nur benutzt, um aus der Gegenwart zu entfliehen.
Als Alaska den Todestag ihrer verstorbenen Mutter vergisst und betrunken mit dem Auto fährt, rast sie in ein Polizeiauto und stirbt. Ihr Tod stellt alles auf den Kopf. Ihr Freund Miles ist am Boden zerstört.
Ich dachte, das ist die Angst. Ich habe was Wichtiges verloren und ich finde es nicht mehr. Dabei brauche ich es. Die lähmende Angst eines Kurzsichtigen, der seine Brille verliert und dann erfährt, dass es ab heute keine Brillen mehr gibt auf der Welt.
Miles und seine Freunde versuchen, mit der Leere, die Alaskas Tod in ihrem eigenen Leben hinterlassen hat, zurechtzukommen. Und es gelingt ihnen. Nach Wochen und Monaten des Nicht-Wahrhaben-Wollens, der Schuldgefühle, der Trauer, der Wut, wird Miles die Antwort auf Alaskas lebenslange Frage klar.
Das Vergeben der einzige Weg war, wie wir im Labyrinth überleben konnten. Wir waren so viele, die wir mit den Dingen, die wir an jedem Tag getan hatten oder nicht getan hatten, leben mussten. Dinge, die schiefgegangen waren. Dinge, die zu jenem Zeitpunkt okay zu sein schienen, weil wir nicht in die Zukunft sehen konnten.
Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong.
Grenzen, Abbrüche, Widersprüche und Widerstände gehören zur Lebensgeschichte dazu.
Jürgen Moltmann schreibt, dass Gott aus Widersprüchen, aus Schmerz, Trennungserfahrungen und selbst aus dem Tod einen hoffnungsvollen und lebensbejahenden Neuanfang machen kann. Die Bibel erzählt immer wieder von Neuanfängen nach Katastrophen. Gleich zu Beginn von der Sintflut, mit der Gott selbst fast das gesamte Leben auf der Erde vernichtet.
Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh.
Gott reut seine eigene geliebte Schöpfung. Was für ein Widerspruch, was für eine Grenzerfahrung. Und dennoch, an Noah und an seiner Familie hält er fest. Nach der großen Flut stiftet er einen neuen Bund mit ihnen. Als Zeichen seiner Versöhnung schickt er einen Regenbogen und wiederholt das Schöpfungsgebot. Seid fruchtbar und mehret euch. Bei allem Erschrecken über das ungeheuerliche Gottesbild zeigt die Erzählung auch Bewegung, Selbstkorrektur, Veränderung, Wandel. Gott selbst wandelt sich.
Gott erträgt die Welt im Widerspruch und erduldet sie langmütig, anstatt sie zu vernichten. Er nimmt den Zwiespalt zwischen Schöpfung und Verderben der Welt auf sich selbst, damit die Welt trotz ihres Verderbens lebe.
Eine weitere biblische Katastrophe ereignet sich 587 vor Christus. Die Babylonier zerstören unter ihrem König Nebukadnezar den Jerusalemer Tempel. Große Teile der judäischen Oberschicht werden deportiert ins babylonische Exil. Dort, im Exil, wird aus einer kleinen Volksreligion im Nahen Osten eine universale Exilsreligion. Anstatt die Götter der Babylonier anzubeten, bleiben die Exilanten ihrem Gott, dem Gott Israels, treu. Denn sie erfahren, Gott geht mit, er wird zum Weggefährten und Leidensgenossen, zum Mitverfolgten und Mitleidenden seines zerstreuten Volkes. Das Exil ist nicht das Ende. Auch hier, in der Fremde, offenbart sich Gott und bleibt seinem Volk zugleich treu. Für mich als Christin hat ein weiterer biblischer Neuanfang besonderes Gewicht. die Auferweckung Jesu von den Toten. Am Kreuz spricht Jesus Worte absoluter Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch sein Ende, sagt Jürgen Moltmann, wird zu seinem wahren Anfang. Er erscheint den Frauen am Grab als Auferstandener. Er lebt. Die abgebrochene, zerstörte Lebensgeschichte wird ganz und neu, weil Gott sie ganz macht. Und mehr noch, mit Jesu Auferstehung drehen sich die bestehenden Verhältnisse radikal um. Die Gewalt des Bösen, die Unausweichlichkeit des Todes, die Hölle der Gottverlassenheit sind überwunden. In Christus wird alles neu. In der Auferstehung Jesu liegt die universale Hoffnung auf neue Anfänge. Noch einmal Jürgen Moltmann.
Ich finde diese Hoffnung sehr tröstlich, denn sie macht bereit, loszulassen, was man nicht festhalten kann, und gibt die Kraft, mit dem Schmerz der Trennung und der Verlassenheit zu leben. Die Trennung von den geliebten Menschen und die erfahrene Verlassenheit sind nicht das Ende, denn sie sind nicht das Letzte.
In Raquel Palacios Roman Wunder ist es der 10-jährige August Pullman, genannt Oggy, der mit seinem Leben zu kämpfen hat. Oggy hat das Treacher-Collins-Syndrom, eine Erbkrankheit, die zu einer Gesichtsfehlbildung führt. Seit seiner Geburt musste er 27 Mal operiert werden. Oggy weiß, dass er anders ist. Er bemerkt, wie die Leute auf der Straße schnell woanders hinschauen, wenn sie ihm begegnen. Und dass die Kinder auf dem Spielplatz manchmal Geräusche machen, wenn sie ihn sehen. Draußen trägt er meist einen Astronautenhelm, um sein Gesicht zu verstecken. Oggy wird von seiner Mutter zu Hause unterrichtet, bis er 10 Jahre alt ist. Jetzt soll er zum ersten Mal auf eine richtige Schule gehen. Er hat Angst vor dem ersten Schultag, den Blicken, dem Gerede der anderen Kinder. Als er sich seiner Klasse vorstellen soll, fühlt er sich wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. An Halloween belauscht er verkleidet ein Gespräch seiner Mitschüler.
»Wenn ich so aussehen würde«, sagt die Julian-Stimme mit einem komischen Lachen, »ich schwör bei Gott, dann würde ich mir jeden Tag eine Kapuze über den Kopf ziehen.« »Ich hab viel drüber nachgedacht«, sagte die andere Mumie und klang ernst. »Und ich glaub echt, wenn ich wie er aussehen würde, ganz im Ernst, ich glaub, dann würde ich mich umbringen.«
Oggy ist zutiefst verletzt. Traurig, wütend und beschließt, nicht länger zur Schule zu gehen. Doch seine große Schwester Via kann ihn vom Gegenteil überzeugen.
Du musst zur Schule zurück. Jeder hasst die Schule manchmal. Ich hasse die Schule manchmal auch. Ich hasse manchmal meine Freunde. Das ist einfach das Leben, Orgi. Der Punkt ist, wir müssen alle mit unseren schlechten Tagen klarkommen.
Orgi wächst über sich selbst hinaus und geht zur Schule zurück. Er findet Freunde, fährt mit ihnen auf Klassenfahrt, organisiert Schulausstellungen. Mutig tritt er allen in den Weg, die ihn abgelehnt und ausgegrenzt haben, und erfährt Anerkennung, Bewunderung und echte Freundschaft. Am Ende des Schuljahres sagt er zu seiner Mutter: Danke, dass du mich dazu gebracht hast, zur Schule zu gehen. Keiner ist vollkommen. Diese Grunderfahrung muss jeder Mensch früher oder später in seinem Leben machen, sich mit ihr herumschlagen. Sie akzeptieren und lernen, einen Weg herauszufinden aus den schlechten Tagen, den schlechten Zeiten, dem Leidenslabyrinth. Am Ende von John Greens Roman schreibt Miles nach dem Tod Alaskas über seinen eigenen Weg aus dem Labyrinth.
Das ist die Hoffnung, die ich Alaska so gerne gegeben hätte. Ihre Mutter zu vergessen, sie im Stich zu lassen, genau wie ihre Freunde und sich selbst, das sind schlimme Dinge. Doch nichts ist so schlimm, dass sie daran verzweifeln musste. Wir können die schlimmsten Dinge überstehen, denn wir sind unzerstörbar, solange wir daran glauben.
Als Christin möchte ich daran glauben, dass Gott mich in Christus mit den Grenzen, Abbrüchen und Widerständen in meinem Leben versöhnt hat. Daraus kann ich Kraft schöpfen, in schwierigen Zeiten, wenn ich selbst an meine Grenzen stoße und auf der Suche nach einem Weg aus dem Labyrinth bin. Die Auferstehung Christi bedeutet für mich, eine andere Zeit ist möglich, ein anderes Leben, eine andere Welt. Es gibt neue Anfänge. Und manchmal geschieht ein Wunder, ein kleines oder sogar ein großes. Es gibt Zeiten, in denen gelingt mir das, an Wunder glauben, an Neuanfänge, Hoffnung haben. Und in den oft langen Zwischenzeiten helfen mir Geschichten wie die von Oggi, Frieda und Alaska.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this.